Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen allen. Ich freue mich, dass ich Sie begrüßen darf zu diesem zweiten Vortragsabend, den wir jetzt schon haben. Und schön, dass Sie gekommen sind heute Abend hier auf den Festplatz nach Raubach. Und ja, wir freuen uns ganz besonders und danken auch jetzt schon mal dem Chor, den wir hier vorne sehen. Das ist der Chor der Baptistengemeinde aus Dernbach. Und ich muss für mich sagen, das spricht mich einfach unheimlich an. So viele junge Menschen, die von Gott singen, das ist wirklich etwas Großartiges. Ja, wir freuen uns auch gleich, sogar sehr gleich, nämlich jetzt, von euch noch ein weiteres Lied zu hören. Das Lied ist »Wie tief muss Gottes Liebe sein?« und es führt uns ein Stück weit hin zu dem Gebet, das wir da zusammen beten wollen. Ja, die gestern schon da waren, wissen, was jetzt kommt. Bevor wir mit dem heutigen Thema beginnen, da wollen wir natürlich um den Segen Gottes für uns hier heute Abend bitten. Und wer kann, den möchte ich bitten, zum Gebet aufzustehen. Großer Gott im Himmel, wir danken dir, dass du das möglich machst, dass wir heute Abend hier sind. Und wir haben ein Thema vor uns, das viele bewegt, ein Thema, das vielleicht für einige ein Hindernis ist, weil sie denken, dass zu glauben mit Verstand nichts zu tun hat oder nicht vereinbar ist. Wir wollen dich bitten, dass wir heute auf diese Frage gut eingehen können und wir bitten dich, dass wir offen sind für dein Reden zu uns, dass wir wirklich auch die Antwort hören wollen und bitten dich auch für Markus Wesch, der uns darüber Impulse weitergibt, dass du sein Reden führst und segnest und uns einen guten, gesegneten Abend schenkst hier in diesem Zelt. Amen. Ja, und jetzt hören wir das nächste Lied. Gott breitet seine Arme aus. Ja, vielen Dank noch einmal an euch. Das ist wirklich eine ganz besondere Freude. Und wir hören euch ja auch gleich nochmal. Ja, ich darf ein paar Hinweise geben, wie an jedem Abend, erstmal hier zur Örtlichkeit. Wir sehen ganz hinten von meiner Sicht aus rechts im Zelt den Büchertisch. Dort gibt es gute Literatur, auch zu den Themen, die wir hier behandeln. Und wenn jemand sagt nach dem Abend, ich möchte jetzt doch mal reinschauen in die Bibel, ich weiß aber gar nicht mehr, wo meine Bibel liegt. Es gibt dort Bibeln gratis zu erhalten, in verschiedenen Formaten. Wer gerne eine Bibel mitnehmen möchte, kann das hier gerne tun. Die Vorträge an sich wird es auch als Audio- oder MP3-CDs geben. Und am Ende der gesamten Vortragsreihe auf www.glauben25.de werden sie dann zum Download zur Verfügung stehen. Ja, auch hier von mir aus gesehen rechts gibt es die Bistro-Ecke und das ist natürlich auch ein sehr, sehr schönes Angebot. Wenn wir dann hier mit der Veranstaltung soweit durch sind, dann brauchen Sie nicht direkt nach Hause gehen. Es gibt Getränke, es gibt Snacks, es gibt gute Möglichkeit, sich noch zu unterhalten. Bitte machen Sie davon Gebrauch, wir freuen uns sehr darüber. Ja, und was auch eine Notwendigkeit sein kann, ist, dass man mal zur Toilette muss. Und die Toiletten befinden sich hier von meiner Sicht aus links hinter dem Zelt, etwa 20 Meter, als feste Toiletten da gebaut. Ja, dann hat mich eine Rückfrage erreicht zum Fahrdienst. Also wer gerne hier hinkommen möchte, aber nicht weiß, wie, einen Fahrdienst benötigt, wenn Sie Gemeindemitglieder kennen aus den veranstaltenden Gemeinden, sprechen Sie die einfach an. Wir organisieren einen Fahrdienst und wenn Sie niemanden kennen, auch auf www.glauben25.de finden Sie eine Telefonnummer und auch eine Mailadresse, wo Sie sich gerne hinwenden können. Dann organisieren wir gerne einen Fahrdienst. Ja, und neben den Abendveranstaltungen möchte ich auch gerne noch auf die weiteren Veranstaltungen hinweisen, die wir hier haben. Und da ist natürlich morgen schon etwas, ich würde mal sagen, Außergewöhnliches. Das wird sicherlich auch ein Highlight werden. Morgen früh hier um 11 Uhr der Motorradgottesdienst. Also alle Motorradfahrer sind herzlich eingeladen, aber nicht nur die. Jeder, der da gerne dabei sein möchte, der vielleicht gerne Männer und Frauen in Kutten sich angucken möchte, der kann gerne kommen. Das wird morgen, denke ich, ein ganz interessanter Gottesdienst werden. Ja, und ab Montag haben wir zwei zusätzliche Angebote. Da gibt es einmal morgens ein Frühstück für jedermann ab 9 Uhr. Das wird ein einfaches Frühstück sein, also Lachsröllchen weiß ich nicht. Aber es gibt sicherlich vieles Gutes zum Frühstücken. Es gibt gute Gemeinschaft. Und es gibt wahrscheinlich auch interessante Gespräche. Und dann, da freuen wir uns auch besonders, ab 15 Uhr von Montag bis Freitag nächster Woche jeweils, von 15 Uhr bis 16.30 Uhr, ist Kinderstunde hier im Zelt für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Das Thema ist ein ganz spannendes Thema für Kinder, Weltraum, also aus dem Zeltraum wird ein Weltraum. Ich denke, da werden einige Raketen gestartet werden. Kommen Sie mit Ihren Kindern, Neffen, Nichten, Enkeln hierher. Ich denke, die Kinder werden eine gute, sehr gute Zeit haben und sie bekommen auch dort gute Botschaften aus der Bibel vermittelt. Ja, und dann ist natürlich die Frage, das ist ja alles wunderbar, dass wir diese Woche jetzt hier haben, aber die wird irgendwann mal rum sein. Und jetzt ist die Frage, was kommt dann? Und da würde ich jetzt gerne den Tom und die Susi Fischer nach vorne bitten. Die können das viel besser erklären als ich.
Ja, erstmal guten Abend zusammen. Mein Name ist Tom Fischer, neben mir steht die Susi, wir sind verheiratet, haben drei Kinder und wir wohnen hier in Raubach. Und was danach kommt, da haben wir einen Plan und zwar, wenn ihr hier im Zelt guckt, liegen überall solche Flyer rum. Da steht unter anderem drauf, wir wollen drüber reden oder gibt es überhaupt einen Gott oder warum lässt dieser Gott das zu? Da wollen wir tatsächlich drüber reden. Und dann steht hier noch was. Da steht nämlich Bibellesen für Interessierte. Ja, das mit dem Bibellesen, das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen auch befremdlich und so antiquarisch aus der Zeit gefallen. Wie soll sowas aussehen? Ist das nicht eher was für fromme Leute? Nein. Ganz im Gegenteil. Das ist eine ganz lebendige Angelegenheit. Wir diskutieren da über Dinge des Lebens, Alltag, aber auch Sachen, die wirklich auch in die Tiefe gehen, ne? Bis zum Sinn des Lebens. Und da oftmals unterschiedliche Standpunkte aufeinandertreffen, sind die Diskussionen auch hin und wieder mal sehr lebendig. Aber immer ja, respektvoll, auf Augenhöhe, offen und ehrlich. Das ist uns ganz wichtig, ne? Ja, wir gucken dann, sagt die Bibel überhaupt irgendwas zu diesem Thema, was wir da gerade auf der Tagesordnung haben? Und wenn da irgendwas drinsteht, ja, welche Bedeutung hat das für mich, also für den Mensch des 21. Jahrhunderts? Ist da überhaupt noch was Sinnhaftes zu finden? Danach gucken wir. Und wir möchten euch herzlich einladen. Und ganz besonders möchte ich die Leute unter euch einladen, die vielleicht wenig bis gar nichts mit dem christlichen Glauben am Hut haben oder vielleicht sogar ja, der ganzen Sache kritisch gegenüberstehen. Ihr seid herzlich willkommen. Und wir machen keine Gehirnwäsche, wir schließen nicht die Tür ab, ihr könnt jederzeit gehen, wann ihr wollt. Aber lasst uns drüber reden. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Gebt euch einen Ruck, lasst euch einladen. Die ganzen Daten stehen hier auf dem Zettel. Das findet freitags statt, und zwar jetzt dann nach den Sommerferien oder gegen Ende der Sommerferien ab dem 8.8. Ja, ihr seid herzlich willkommen. Danke.
Ja, vielen Dank, Tom und Susi, für die Erklärungen. 8.8. lässt sich gut merken. Ich denke, das ist schon mal ein sehr gut gewählter Termin. Ja, wir hören jetzt noch ein Lied vom Chor der Baptistengemeinde in Dernbach mit dem Titel »Entscheide dich doch heute für das Leben«.
Entscheide dich doch heute für das Leben.
Ja, vielen Dank nochmal dem Chor der Baptistengemeinde in Dernbach. Mich hat das wirklich sehr erfreut, was ihr hier gesungen habt und mein Herz warm gemacht. Und heute Abend haben wir ja das Thema, wie kann ich glauben, wenn ich meinen Verstand nicht abgeben will? Ich denke, dass Markus Wesch uns dazu einige Anstöße liefern wird aus der Sicht der Bibel, aus der Sicht Gottes. Und Markus hat mich gestern Abend nochmal ermutigt, etwas aus meinem Leben zu berichten, weil es in einigen Punkten doch gut zu dem Thema passt. Ich war als junger Erwachsener wissenschaftlich sehr stark interessiert und habe auch ein sehr gutes Abi gemacht und mein Interessensgebiet war die Chemie, also habe ich dann auch Chemie studiert und habe dort auch einen guten Start hingelegt, ein sehr gutes Vordiplom und damals war ich völlig überzeugt, die Wissenschaft, das ist mein Leben. Und nur die Wissenschaft kann dem Menschen helfen. Ich dachte, alles, was wissenschaftlich entwickelt werden kann, was verstanden werden kann, das ist richtig und wichtig. Und alles andere ist mehr oder weniger ohne Belang. Wenn ich dann mal wieder zu Besuch war in meinem Heimatdorf, das war so ein Dorf so groß hier wie Raubach, aber sehr katholisch geprägt, und dann ist meine Mutter zur Kirche gegangen, dann habe ich so echt gedacht, ja, Kirche, Glaube, das ist doch eher was für alte Frauen. Und es war ja auch so, also die meisten Gottesdienstbesucher waren ältere Damen. Aber ich habe von mir selbst gedacht, ich bin doch ein gebildeter und ja, aufgeklärter junger Student. Ich brauche das nicht, also ich habe gedacht, das ist doch alles Humbug. Aber dann kamen auch Situationen in meinem Studium, wo ich an die Grenzen meines Verständnisses kam. Ich konnte verschiedene Theorien nicht mehr begreifen und habe auch gemerkt, dass mir irgendwie das Durchhaltevermögen fehlt für so eine wissenschaftliche Karriere. Da muss man wirklich auch eine sehr starke Ausdauer, einen sehr starken Willen haben. Und ich habe dann entschieden, ich verkürze mein Studium und habe das als Chemieingenieur abgeschlossen. Aber ich war trotzdem von Wissenschaft und Technik weiter überzeugt. Meine erste Arbeitsstelle hatte ich in einem Zementwerk. Und da wurde mir dann gemäß der geltenden Erdaltertheorie gesagt, dass der dort befindliche Muschelkalksteinbruch ebenso 200 Millionen Jahre gebraucht hat, damit die Muscheln eben sedimentieren können und dass das eben die Bildungsweise dieses Steinbruchs war. Und ich stand oft in diesem Steinbruch und wenn man da drin stand, diese ganzen Schichten, die waren total ineinander gefallen, durcheinander gewirbelt. Und da habe ich mir damals zwei Fragen gestellt. Zum einen, wie hoch ist die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass das 200 Millionen Jahre Zeit hat zum Sedimentieren. Das muss ja völlig erschütterungsfrei geschehen, damit das eben sedimentieren kann. Und dann, wenn alles fertig ist, wird es durcheinander gewirbelt. Und die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, warum sind eigentlich in all den Schichten, die ja so eine lange Zeitspanne da abbilden sollen, überall die gleichen Fossilien zu finden? Mal kleiner, mal größer, aber keine Weiterentwicklung. Seltsam, dachte ich. Ja, wie dem auch sei, in der gleichen Zeit habe ich dann eine hübsche junge Frau auf einer Silvesterparty kennengelernt. Und mitten in dieser lauten Feier fragt mich diese junge Frau auf einmal, ob ich an Gott glaube. Ich habe sie ja gerade erst kennengelernt, ich wollte sie jetzt nicht vom Kopf stoßen, habe ich sowas gemurmelt wie, ja, ja, ich bin katholisch erzogen. Naja, wir wurden dann ein Paar, aber nach einiger Zeit kam meine Freundin dann immer wieder auf das Thema Glauben zurück. Und irgendwann, nach Jahren, hatte ich auf einmal eine Einladung in der Hand zu einem Vortrag, ähnlich wie heute Abend. Und der Vortragende war ein Professor für Informatik. Und das Thema war, warum ich als Wissenschaftler der Bibel vertraue. Und da habe ich mir gedacht, der Mann hat viel mit Logik zu tun. Das muss schon auch ein ziemlich rationeller Typ sein. Das hört sich interessant an, da gehe ich hin. Und Als ich dann da ankam, und deswegen gefällt mir euer Chorgesang so toll, da habe ich genau den gleichen Chorgesang zum ersten Mal gehört. Das war für mich wirklich ganz bewegend. Und dann erklärte dieser Professor, dass die Bibel zwar keine wissenschaftliche Abhandlung ist, aber dass sie dort, wo sie über wissenschaftliche Dinge spricht, exakt ist, korrekt ist, wahr ist. Er hat dann zum Beispiel gezeigt, dass schon im ältesten Buch der Bibel, viele tausend Jahre vor Christus, der Wasserkreislauf der Erde beschrieben ist. Das, was die Wissenschaftler erst im 19. Jahrhundert nachweisen konnten. Und einige andere Beispiele mehr. Und dann kam aber natürlich auf das Hauptthema der Bibel zu sprechen, nämlich, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, um meine und deine Schuld zu sühnen, damit wir wieder zurückkommen können zu Gott, damit wir ewiges Leben geschenkt bekommen können. Und dann nannte der Professor noch Argumente, warum er persönlich dieser Botschaft vertraut. Und als ich damals das gehört hatte, da war ich wirklich getroffen. Und ich habe mir gedacht, entweder dieser Professor tickt nicht ganz richtig und das ist nicht wahr, oder das stimmt und es ist wahr, und dann wurde mir klar, das hat Konsequenzen für mein Leben. Denn ich hatte das verstanden, zum ersten Mal verstanden. Gott ist nicht einer, der irgendwie weit weg ist oder der so ins Leere spricht oder mal so ganz allgemein zur Menschheit. Ich hatte verstanden, diese Botschaft richtet sich an mich ganz persönlich. Meine Freundin hat das erkannt, dass ich da bewegt war, und hat mir dann eine Bibel geschenkt. Und dann habe ich angefangen, in der Bibel zu lesen, habe mich mit anderen darüber ausgetauscht und habe wirklich erkannt, dass diese Botschaft der Bibel wahr ist, dass sie zuverlässig ist, dass sie vernünftig ist. Und ich habe mich selbst als hoffnungslosen Sünder erkannt und nahm dann Jesus Christus als meinen Retter vor dem ewigen Tod und als den Herrn meines Lebens auf. Das war 1999, da war ich knapp 30 Jahre alt, und seitdem durfte ich einige Wissenschaftler, Chemiker, Physiker, Biologen, Geologen, Historiker kennenlernen, alles Leute, die viel mehr auf dem Kasten haben als ich, die überzeugte Christen sind und die wissenschaftliche Daten eben in Modellen interpretieren, die der Bibel nicht widersprechen. Und ich habe eins erlebt in meinem Leben seitdem, nämlich dass Gott und der Glaube uns Menschen auf allen Ebenen unseres Seins ansprechen möchte und erfüllen möchte. Und übrigens, diese wunderbare junge Frau sitzt heute Abend hier mit mir in einer Reihe. Viele kennen sie als meine Frau Ute. Ja, das war aus meinem Leben, wollte das gerne weitergeben, wie ich zum Glauben gefunden habe, trotz Zweifel, anfänglicher Zweifel, genau zu diesem Thema des Verstandes und der Vernunft. Und jetzt freuen wir uns, bevor Markus dann beginnt mit dem Vortrag, wünschen dir dazu, Markus, viel Kraft und Gottes Segen. Hören wir nochmal auch einen ganz besonderen Liedvortrag hier, nämlich ein Quartett vom Chor der Baptistengemeinde in Dernbach, das uns das schöne Lied "Ohne dich kann ich nichts machen" hier vorträgt.
Schiff auf dem weiten Meer. Jesus, o Jesus, kennst du ihn schon, mein Freund? Wenn ich such ihn noch heut, ja, Jesus, o Jesus, ohne ihn bin ich hilflos allein. Ohne Jesus kann ich nicht leben, ohne ihn mein Leben zerfällt, ohne ihn wär ich ewig verloren, doch durch ihn bin ich jetzt erlöst. Kennst du ihn schon, mein Freund, wenn ich such ihn auch heut, ja, Jesus, o Jesus, ohne ihn bin ich hilflos allein, Jesus, o Jesus, kennst du ihn schon, mein Freund, wenn ich such ihn noch heut, ja, Jesus, o Jesus, ohne ihn bin ich hilflos allein.
Noch habe ich irgendwie kein Signal. Ich weiß nicht, ob es noch einen Techniker gibt, der mir helfen kann, dass wir die Präsentation sehen können. Das ist jetzt hier auch nicht die richtige Darstellung.
Jetzt das zu drücken, ne?
Ja, genau. Schon mal ausgezogen. Wir gehen mal raus nochmal. Oh, das geht ja gar nicht raus.
Jetzt ist es gut auf jeden Fall.
Okay, dann sind wir der Sache schon näher gekommen.
Jetzt ist gut.
So, dann haben wir es doch auch schon. Nee, das ist noch. Noch nicht. Fast.
Willst du in der ersten Folie starten, oder?
Ja.
Sorry? Yep.
Ja. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, unterhalten Sie sich kurz. Wir sind dann aber gleich soweit und dann geht es auch los. Danke für Ihre Geduld.
Eigentlich, wenn ich jetzt hier drauf bin, am Anfang gehen, dann macht
das. Sollte man meinen, ja. Warum? Was ist das? Das nicht, aber das ist eingefroren da vorne. Gehen wir nochmal aus. Jetzt gehen wir nochmal da drauf. Ich stecke ein. Das ist jetzt mein Desktop.
jetzt wieder von der Folie starten, oder?
Ja.
Das wollte ich nicht. So.
Ja. Immer mal zurück. So, das ist.
Da kommt gar nichts.
Du arbeitest weiter, ja. Ich arbeite hier. Wir teilen uns das jetzt und bis ich dann die erste Folie brauche, ist es vielleicht soweit. So, ich möchte mich zunächst einmal ganz, ganz herzlich danken an allen, die an dem Programm bisher beteiligt waren. Es geht mir ähnlich, dass ich von den Liedern beeindruckt bin und die haben ja schon ganz, ganz viel Inhalt gehabt. Also herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Und dir ganz herzlichen Dank, lieber Udo, dass du Einblick gegeben hast in deinen Werdegang. Als einer, der als Chemiker natürlich Kopfmensch ist, der als naturwissenschaftlich Interessierter dich natürlich auseinandersetzt mit dem, was man so mit seinem Geist erfassen kann, aber dann geistliche Erkenntnisse errungen hast. Das war spannend zu verfolgen, dich auf dieser Reise ein Stück zu begleiten. Ja, sehr, sehr schön, dass Sie gekommen sind und dass Sie mitdenken wollen, wenn wir über das Denken reden und wir Fortsetzung machen in unserer Reihe, wie kann ich glauben? Ich weiß nicht, wie es den Männern jetzt gerade in dieser Zeit geht, wo keine Bundesliga läuft, die also da Fans einer Mannschaft sind, eines Teams, die müssen noch bis zum 22. August Geduld haben, bis sich der deutsche Meister und RB Leipzig gegenüberstehen. Heute Abend stehen sich Glauben und Denken gegenüber. Und viele fragen sich, spielen die denn überhaupt in einer Liga? Viele Deutsche sind der Auffassung, dass der Glaube längst abgestiegen ist. Wie ist das also? Die einen glauben, die anderen denken. Die einen glauben, dass sie denken oder sie denken, dass sie glauben. Aber wer will schon auf Grundlage eines unglaubwürdigen Denkensleben oder eines fragwürdigen oder eines gedankenlosen Glaubens. Also Fragen über Fragen. Und ich will gleich vorausschicken, ich bin davon überzeugt, dass Glaube und wissenschaftliches Denken sich nicht feindselig gegenüberstehen. Udo hat uns davon erzählt, dass da ein Wissenschaftler, ein Professor stand, der sagt, als Wissenschaftler glaube ich dem, was der Bibel sagt. Und ich kann das gut nachvollziehen und ähnlich wie du habe ich manchen Wissenschaftler kennengelernt, der darin keinen Widerspruch sieht. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass sich beides ergänzt, dass das sogar sehr wichtig ist, dass wir beides im Blick haben. Christen sind ja nicht wissenschaftsfeindlich. Max Planck, der Vater der Quantenphysik, war schon der Auffassung, dass beide Faktoren beachtet werden müssen und dass hier eine Ergänzung ganz sicherlich da ist. So, der Glaube, er ergründet ja die letzten Fragen. Wir haben es in den Liedern mit Gott zu tun gehabt und da wurde ganz am Anfang schon die Behauptung aufgestellt, Menschen brauchen Gott. Also Menschen brauchen eben nicht nur Materie, mit denen sie arbeiten können, die sie erforschen können. Menschen brauchen Gott. Das ist natürlich nicht etwas, das man im Labor erforschen kann. Da kommt man dann also, nachdem man so ein paar Versuche durchgeführt hat, mit einem Ergebnis raus und sagt, jetzt habe ich bewiesen, dass es Gott gibt. Das ist eine andere Ebene. Der Glaube, er ergründet Fragen, die uns als Menschen beschäftigen, Fragen, die durch alle Kulturen der Menschheit gehen. Und das sind Fragen, die ich in der folgenden Aufstellung einmal links dargestellt habe. Und ich frage Sie, ist denn nicht die Erkenntnis, warum es denn überhaupt etwas gibt und nicht vielmehr nichts, sehr viel wesentlicher als die evolutionstheoretische Rekonstruktion der Entstehung bestimmter Arten. Natürlich ist das interessant, sich mal mit der Entstehung des Lebens und diesen Sedimentschichten auseinanderzusetzen und darüber nachzudenken, wie ist es dazu gekommen? Und du als Chemiker kannst da sicher noch ein bisschen mehr dazu sagen, als wir, die wir Laien sind. Aber die links dargestellte Frage ist für mich die sehr viel wichtigere. Warum gibt es denn überhaupt etwas? Oder geht die Frage danach, welches Leben richtig geführt wird, nicht sehr viel weiter und sehr viel tiefer, welches Leben wir moralisch miteinander, damit das Zusammenleben funktionieren kann, führen, sehr viel weiter als die Erkenntnis der Gehirnforscher, wie moralisches Bewusstsein in unserem Gehirn verankert ist. Oder muss nicht erstmal die Frage nach dem Sinn und dem Wozu unseres Lebens beantwortet sein, bevor die Medizin und die Psychologie sicherstellen, dass Leben überhaupt gesund funktioniert? Also diese Fragen auf der linken Seite, sie betreffen uns alle, die wir Menschen sind, weil wir tiefgehende Fragen auf dem Herzen haben, und das stelle ich schon bei jungen Leuten fest, die irgendwann an diesen Punkt kommen: Was ist eigentlich der Sinn dieses Lebens und gibt es da noch etwas, das über unseren Horizont hinausgeht? Gibt es Gott? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Früher oder später werden sich diese Fragen im Leben eines Menschen einstellen, und diese Fragen sind ja viel zu wichtig, als dass man einfach darüber hinweggeht. Und deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass das Zelt heute Abend so voll ist und Sie auch mit über diese Fragen nachdenken wollen. Nun, der menschliche Verstand hat natürlich Gigantisches hervorgebracht. Als mein Großvater jung war, er ist 1906 geboren, da gab es damals kaum Autos, quasi keine Flugzeuge. Die meisten Menschen damals kamen kaum mehr als 10 oder 20 Kilometer von ihrem Heimatort aus weg. Und das sind gerade mal diese beiden Generationen, die Generation oder die Zeit, die Lebensphase, Lebensspanne meines Großvaters. Dann kamen meine Eltern, jetzt sind wir im 21. Jahrhundert und die Welt hat sich total verändert. Autobahnen, Kernspaltung, Internet, alles das ist entwickelt worden in der Zeit, in der mein Großvater lebte. Jetzt erfreuen wir uns heute an den erstaunlichsten Fortschritten in der Medizin, in der atomaren Physik, in der Raumfahrt. Und diese vielen Errungenschaften haben zu einem unbedingten Vertrauen in unsere menschlichen Möglichkeiten geführt. Da kann man heute Häuser mit einem 3D-Drucker herstellen oder auch Schiffe bauen. Heute war unser Neffe zu Gast, der hat uns eine Nudelmaschine vorgestellt, die er eben auch mit einem 3D-Drucker hergestellt hat. Das ist nicht, wie hat er gesagt, so Nahrungsmittel geeignet, das war nur so ein Prototyp, aber das Ding funktioniert und jedes Zahnrädchen mit einem 3D-Drucker hergestellt, nachdem er das da einprogrammiert hat. Erstaunlich. Oder KI-gesteuerte Roboter operieren heutzutage am offenen Herzen. So, und dann, wenn man sich das alles vor Augen hält und im Kontrast dazu dann solche Lieder hört, wie ihr sie gesungen habt, Menschen brauchen Gott, dann werden wir als Christen schon manchmal belächelt für unsere altmodischen Vorstellungen, wenn wir von Gott reden oder wenn wir von Teufel reden. Wenn wir von Himmel oder von Hölle reden, wenn wir von Errettetsein reden und dass Menschen einsam sind ohne Jesus, wie es gerade am Ende noch gesungen hat, und auf der anderen Seite eben von ewigem Tod reden, wenn wir nicht mit Jesus Christus in Verbindung stehen. Da sagen viele, das ist Quatsch, das ist alles Schnee von gestern, allenfalls, wenn es überhaupt mal relevant gewesen ist für uns, die wir Menschen sind. Nun, der Mann auf der Straße glaubt, dass die Wissenschaft die Religion abgelöst habe. Woher weiß er das? Nun, aus den Medien. Vieles, was er dort sieht und liest, das bestätigt seinen Verdacht. Und gestern, ich habe ja darauf hingewiesen, gab es auf dem Deutschlandfunk diese Sendung, wie ist es ausgedrückt gewesen, auch irgendwie so der Glaube von gestern oder der abgesagte Glaube, also ganz in dem Sinne, dass das ja heute eigentlich keinen mehr interessiert. Aber mal ehrlich, ist unsere Erkenntnis tatsächlich der Weisheit letzter Schuss? Ist akademischer Erfolg tatsächlich das Maß aller Dinge? Beantwortet dieser Fortschritt jene letzten Fragen? Man erzählt sich die Geschichte über den einstigen Schwergewichtsweltmeister Muhammad Ali, den die Älteren vielleicht noch kennen. Es ist inzwischen, es ist 9 Jahre her, dass er verstorben ist. Sein Name stand nie für Bescheidenheit. Ja, ich bin der Größte, das ist so einer seiner Sprüche gewesen. Also wie gesagt, wer sich mit diesem großen Sportler, das will ich ja gerne anerkennen, beschäftigt hat, der weiß auch, dass er durchaus sehr stolzer Mensch gewesen ist. Nun, er war einmal auf dem Flug zu einem Kampf und dann geriet das Flugzeug plötzlich in Turbulenzen und wurde ein bisschen durchgeschüttelt und entsprechend wurden die Passagiere aufgefordert, ihre Sicherheitsgurte anzulegen. Und das machten auch alle in diesem Flugzeug außer Ali. Nun, die Flugbegleiterin merkte das und dann ging sie auf ihn zu und bat ihn doch bitte, den Anordnungen des Kapitäns Folge zu leisten, worauf Ali großspurig meinte, Superman braucht keinen Sicherheitsgurt. Schlagartig daraufhin die Stewardess, Superman braucht aber auch kein Flugzeug. Gut gebrüllt, Löwe, würde ich sagen. Aber unser Wissen kann in uns ein Gehabe auslösen, als seien wir unbesiegbar, klüger als alle Generationen vor uns. Wie verrückt sind wir, alles zu nehmen, was jahrhundertelang in den Turbulenzen des Lebens für wertvoll befunden wurde, um es heute auszurangieren, nur weil wir modern sind und weil man das nicht mehr glauben kann. Wir werden in Turbulenzen kommen. Jeder von uns kennt solche Krisenzeiten. Und in den Generationen vor uns betete man, wenn man in Schwierigkeiten geriet. Und man hat die Erfahrung gemacht, dass wenn wir beten und diesen Gott anrufen, so wie es mal im Psalm 50 ausgedrückt wird, das hat nichts mit dem Telefon zu tun. Rufe mich an in der Not, mit anderen Worten, schrei zu mir, wenn du nicht weiter weißt und ich werde dich erretten und du wirst mich preisen. Warum gibt es denn eine so lange Tradition, die bis auf diese Bühne in diesen Chor hinein reicht, dass Leute das immer noch glauben und davon singen und davon reden, weil man, wenn man betet, die Erfahrung macht, dass Gott zu seinem Wort steht. Dass er auf uns hört, wenn wir ihn eben aus der Schwierigkeit heraus anrufen, um dabei zu bleiben. Also zu ihm beten, mit ganzem Nachdruck, mit großem Vertrauen zu ihm beten. Und es geht uns nicht immer gut in dieser Welt. Wir sind in vielen Schwierigkeiten und wir wissen manchmal nicht weiter. Gott bietet sich an, dann versuch's doch einfach. Dann wende dich an mich und ich will eingreifen, ich habe die Macht. Und ich habe alle Vorbereitungen, alle Voraussetzungen dafür erfüllt, dass du gerettet werden kannst in Jesus Christus, von dem wir gerade im letzten Lied noch gehört haben, ohne den wir einsam in unseren Schwierigkeiten, einsam in dieser Welt sind. Warum glauben Menschen überhaupt oder warum zweifeln Menschen überhaupt? Warum haben wir als Menschen überhaupt ein Bewusstsein? Warum haben wir die Fähigkeit, abstrakt zu denken? Das ist ja evolutionsmethodisch schwer zu erklären, warum wir bewusste Wesen sind. Die kanadische Philosophin Patricia Churchland meint, aufs Wesentliche heruntergebrochen besteht die Aufgabe des Nervensystems darin, dass die Körperteile dorthin kommen, wo sie gebraucht werden, damit der Organismus überleben kann. Wahrheit, was auch immer das ist, kann sich da definitiv ganz hinten anstellen. Zitat Ende. Anders gesagt, unser Gehirn mit all seinen logisch abstrakten Fähigkeiten seien nicht entstanden, um uns die Wahrheit über die Wirklichkeit mitzuteilen oder dass wir uns auf die Suche begeben, um es herauszufinden, sondern um uns zu sagen, dass wir essen sollen, dass wir fliehen sollen, wenn es nötig ist, dass wir kämpfen sollen, dass wir uns fortpflanzen sollen. Nun, von einem Biologen hätte ich so eine Aussage erwartet. Philosophen dagegen haben in der Vergangenheit sehr wohl die Frage nach der Wahrheit gestellt, aber das scheint selbst unter Philosophen heute ausgeblendet zu werden. Und dann denkt man nur noch naturalistisch und alles, was auf der geistlichen Ebene liegt, das scheint heute keine Rolle mehr im Denken der Denker zu spielen, zumindest so in der westlichen Welt nicht, unter vielen, die also mit der Philosophie oder mit der Psychologie beschäftigt sind. Naturwissenschaftler, die sind da manchmal tatsächlich anders. Du hast ja von einigen gesprochen, die du kennengelernt hast. Die Zahlen, die mir bekannt sind, ist, dass in den USA 40% unter den Naturwissenschaftlern gläubige Leute sind, die diesen Gegensatz eben nicht sehen. Und diese Zahl ist seit Jahrzehnten konstant. Das ist jetzt nicht eine Zahl von vor 50 Jahren oder so. Ich habe jetzt keine entsprechenden Zahlen für Europa, aber es ist doch bemerkenswert. Also 40% von so einem Wahlergebnis könnte also eine Partei in Berlin ja nur träumen heutzutage. Das ist ja ein sehr beachtlicher Teil unter denkenden, forschenden Menschen. Wir reden ja nicht von Glaube anstelle von Vernunft. Das musst du eben einfach glauben. Das wäre ja so eine Parole, die also wahrscheinlich kaum jemanden zufriedenstellt. Obwohl es wahrscheinlich durchaus Leute geben könnte, die davon beeindruckt sind, wenn also gesagt wird, der Verstand bringt dich hier nicht weiter, du musst lernen, mit dem Herzen zu sehen und so. Aber für Menschen, die gar keinen Zugang zum Glauben haben, ist das ja der ultimative Gesprächskiller. Das musst du einfach glauben. Du musst es annehmen, ohne dass du es hinterfragst. Man kann ja seine Überzeugung nicht einfach per Knopfdruck an- oder ausstellen. Nehmen wir einmal an, es gibt ihn, den Gott, von dem ihr gesungen habt, den Gott, zu dem wir vorhin im Gebet gesprochen haben, den Gott, von dem Udo erzählt hat, dass er ihn persönlich kennengelernt hat. Nehmen wir einmal an, es gibt ihn, der für diese Wirklichkeit verantwortlich ist, für Galaxien, für Planeten, für die Erde, für Deutschland, für diesen Landkreis hier, Neuwied. Wie könnte dann ein Mensch aus Raubach oder aus Dillen, wo ich herkomme, irgendetwas Verlässliches über ihn sagen können? Wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir an der Stelle doch schweigen. Was können wir als Menschen schon über Gott sagen? Und damit ist für viele das Gespräch beendet und die Überlegungen beendet. Es sei denn, Gott sagt etwas über sich selbst. Und genau das ist eine Grundüberzeugung des Christentums. Die Bibel sagt von Jesus, alles Volk kam zu ihm und er lehrte sie. Und das tat er immer und immer wieder. Er hat Hilfebedürftigen zur Seite gestanden, er hat Kranke geheilt, aber er hat sehr häufig in den Synagogen oder auf freiem Feld oder auf dem Berg gepredigt und hat von Gott geredet. Er lehrte sie, heißt es hier, und Lehre heißt ja, dass Wissen weitergegeben wird, vermittelt wird. Und Jünger, das waren ja die, die Jesus folgten und ihm zuhörten. Jünger, das sind Schüler. Also dieses Wort Jünger kannst du übersetzen mit Schüler oder mit Lernender. Glaube bedeutet nicht, ich weiß nichts, ich fühle einfach nur irgendwie etwas, sondern Gott teilt sich mit. Er lässt uns etwas über sich erfahren. Natürlich, kein Mensch kommt allein durch Informationen zum Glauben, aber ohne Wissensvermittlung würde Glaube unscharf, irgendwie diffus bleiben. Wissen hilft mir, eine Position einzunehmen in religiösen, in geistlichen Fragen. Gerade als Christen sollten wir immer bereit sein zu lernen. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich nicht ausgelernt habe, auch als einer, der täglich in der Bibel liest und das schon seit Jahrzehnten und im Groben schon auch weiß, was die einzelnen biblischen Bücher mitteilen, und dennoch erfahre ich ständig etwas Neues über diesen unfassbar großen Gott. Glaube, der sich nicht mit Fragen auseinandersetzt und sich auch mal mit Zweifeln auseinandergesetzt hat und diese Zweifeln vielleicht dann nach langem Nachforschen, Fragen, nach vielen Überlegungen oder auch Gesprächen, die man zum Beispiel ab Montag hier im Zelt beim Frühstück führen kann, solche Zweifel dann irgendwann verworfen habe, weil da jemand war, der mir etwas gesagt hat. Oder hier Tom und Susi, die davon erzählt haben, Beefy finde ich ja eine tolle Bezeichnung, wo sitzt ihr beiden da hinten, dass man also Bibel liest für Interessierte. Ich hoffe sehr, dass in diesem Kreis, also einmal, dass viele kommen, dass da so mancher Lichtblick dabei ist und mancher zur Erkenntnis der Wahrheit, wie sie uns die Bibel mitteilt, dabei kommt. Denn wenn man sich nicht mit seinen Zweifeln auseinandersetzt, dann kann so ein Glaube, der nur oberflächlich ist, über Nacht zusammenbrechen. Und wir werden wahrscheinlich auch verständnisvoller sein gegenüber denen, die skeptisch sind, wenn wir selber mal diese skeptischen Fragen hatten und diesen Fragen auch nachgegangen sind. Also wir alle miteinander sollten fragen, sonst werden wir wahrscheinlich keine Antworten bekommen. Die Kinder in der Sesamstraße singen das auch: Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und das ist im Grunde genommen auch ein biblisches Prinzip. Jesus hat es so ausgedrückt: Wer sucht, der wird finden. Wer also den Fragen wirklich nachgeht, wer forscht, der wird dann auch zu Ergebnissen kommen. Das große Problem ist, dass es heute so viele Leute gibt, die die wesentlichen Fragen gar nicht stellen. Und da wünschte ich mir manchmal, dass es uns gelingt, Leute mal aus dieser Ruhe der Fraglosigkeit herauszuholen und sie in eine gewisse Unruhe des Suchens zu versetzen. Ist die Sache schon halb gewonnen? Wer sich auf die Suche begibt, der hat die Verheißung von Jesus selber: Wenn er sucht, dann wird er finden. Wenn er anklopft, dann wird ihm aufgetan werden. Dieser Gott ist wirklich erfahrbar. Und Udo hat ja davon erzählt, dass auch er nach und nach, nach einem gewissen Prozess, dann diese Erkenntnis auch gewonnen hat. Also gegen Skepsis an sich ist gar nichts einzuwenden. Ganz im Gegenteil, ich freue mich, wenn Leute aufrichtige Fragen stellen. Ich bin viele Jahre in der Jugendarbeit tätig gewesen, und wenn dann so nach einem Vortrag wie diesem junge Leute kommen und Fragen stellen und sagen: Du, das habe ich nicht verstanden, kannst du mir das mal erklären? Oder auch ihre ganz persönlichen Probleme mitteilen: Ich würde gerne mit dir mal darüber beten. Dann freue ich mich sehr darüber. Da bricht ja keinem ein Zacken aus der Krone, wenn er zugesteht und sagt: Ich weiß es einfach nicht und ich möchte aber an dieser Stelle weiterkommen. Jetzt bilden wir uns als Christen natürlich nicht ein, auch wenn wir hier immer im Anschluss dann ein Gesprächsangebot machen, dass wir auf alle Fragen sofort wie aus dem Automaten eine Antwort geben können. Aber miteinander darüber nachzudenken und darum zu ringen, zu einer gewissen Erkenntnis zu kommen, das bringt in den allermeisten Fällen schon sehr, sehr viel weiter. Die Pastorenfrau, die ich kennenlernen durfte, Molly Mokros, hat mal gesagt bei so einer ähnlichen Veranstaltung: Wir meinen, dass Gott Menschen in ihrem Glauben begegnet. Mir ist Gott in meinen Zweifeln begegnet. Und das trifft auch viele zu. Viele, die gefragt haben und diese ehrlichen Fragen gestellt haben, sie sind Gott begegnet. Wir müssen allerdings unterscheiden: Es gibt Zweifler und es gibt Zyniker. Der Zyniker, der hat längst abgeschlossen, der will nicht glauben. Der ist gar nicht offen für neue Gedanken. Er benutzt seine Skepsis sozusagen als ein Schutzschild. Der Zweifler dagegen ist einer, der prüft. Er ist auch nicht überzeugt, aber er ist eben auf der Suche nach der Wahrheit. Nicht mit verschränkten Armen, sondern mit offenen Fragen. Er will glauben, er möchte aber, dass sein Glaube fundiert ist und tragfähig ist. Und das ist ja auch richtig so. Ich möchte auch nicht mein Haus auf einen Grund bauen, wo ich weiß, dass also ganz schnell Risse in der Wand sind, weil dieser Grund nicht hält und das irgendwie alles sumpfig ist oder so. Und unser Lebensfundament wollen wir auch auf ein tragfähiges Fundament bauen. Denn das Herz kann sich ja kaum über etwas freuen, das der Verstand ablehnt. Und deswegen, es gibt da nach meiner Überzeugung keinen Widerspruch zwischen Glauben und Denken. Und deswegen die Ermutigung, skeptisch zu sein, Fragen zu stellen. Man spricht zu Recht von gesundem Skeptizismus. Was man nicht sagt, ist gesunder Zynismus. Also das sind natürlich Leute, die haben sich festgelegt, die wollen gar nicht weiterkommen. Diese Unterscheidung, die möchte ich hier mal herausgestellt haben. Nun, wer sagt, zeige mir Gott und dafür einen wissenschaftlichen Beweis verlangt, macht es sich wahrscheinlich ein bisschen zu leicht. Da war ein Mann beim Angeln und jedes Mal, wenn er einen großen Fisch fing, warf er den zurück ins Wasser und wenn er einen kleineren fing, dann hat er den behalten. Beobachter guckt sich das eine Zeit lang an und irgendwann fragt er, warum machen Sie das? Und dann lächelt dieser Mann und sagt, nun, meine Pfanne hat einen Durchmesser von 20 Zentimetern, die großen Fische würden nicht reinpassen. Und so ist es mit unserem Denken, was auch immer wir auf der Pfanne haben, sie reicht nicht für die ganze Wirklichkeit. Die Wissenschaft kann mit ihren Methoden einen Teil der Wirklichkeit durchschauen, aber eben auch nur einen Teil. Und es wäre ja anmaßend zu behaupten, dass nur ausschließlich dieser Teil existiert. Aber so treten manche auf. Das, was ich erkenne, das ist also existent. Alles, was darüber hinausgeht, das gibt es für mich gar nicht. Das ist natürlich ein vages Argument. Wir neigen dazu, das Wirkliche nur auf das Sichtbare zu beschränken. Aber das ist ganz sicher viel zu kurz gedacht. Was ist mit den vielen, die eine Begegnung mit Gott hatten, die davon erzählen, wie er auf ihre Gebete gehört hat, wie er tatsächlich Wunder getan hat, wie er sie errettet hat, wie er ihnen eine völlig neue Perspektive eröffnet hat, wie Menschen Vergebung ihrer Schuld und Sünde, die vorher deprimiert waren, aber jetzt aufatmen können, weil Jesus ihnen zusagt, du bist jetzt ein Kind Gottes. So viele ihn Jesus aufnahmen, denen gab Gott das Recht, ein Kind Gottes zu werden. Die bekommen eine neue Identität. Man kann ja sowas nicht ausblenden und sagen, nur weil es einen großen Teil in unserem Land gibt, die diese Erfahrung gemacht haben, gibt's das nicht. Man kann da nicht sortieren und beweisen. Also weil so viele das nicht sagen oder behaupten, vernachlässigen wir mal die Erfahrung gemacht haben, dass ihr Leben verändert worden ist. Gott können wir uns nicht vorstellen, weil er uns unendlich überlegen ist. Ein Gott, der in unseren Kopf passt, wäre ja kein Gott, sondern das wäre allenfalls eine menschliche Idee von Gott. Wie kann der Ozean in eine Tasse passen? Ist es möglich, einem Gott zu vertrauen, den man nicht ganz verstehen kann? Nun, Kinder zeigen uns, Vertrauen hängt nicht davon ab, ob man alles versteht, was man mitgeteilt bekommt oder was man ahnt. Wir haben zwei Kinder, die noch viel lernen müssen, aber auch lernen wollen. Die sind 10 und 8 Jahre alt und die stellen viele und auch gute Fragen. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass es ihnen nicht so sehr darum geht, alles zu verstehen, sondern dass ihnen mehr darum geht, den zu kennen, dem sie vertrauen. Das war bei unserer Mathilda jetzt in ganz wichtiger Position ihre Grundschullehrerin, eine ganz feine Pädagogin, die ihr viel beigebracht hat. Und da geht es sehr wohl auch um Vertrauen, auch um das Vertrauen zu uns als Eltern. Und natürlich stellen sie Fragen, aber sie wissen auch, wem sie Fragen stellen können. Die Fragen nach warum, die Fragen, was ist das, die Fragen, wie geht das? Und es ist ja auch gut so, dass sie Fragen stellen, das sollen Kinder tun, wie sollten sie sonst lernen. Aber Manchmal fragen sie nach Dingen, die wir ihnen nicht oder die wir ihnen noch nicht erklären können. Einfach weil sie noch zu jung sind oder die Dinge zu komplex. Ich erinnere mich an manche Gespräche mit meinen Töchtern. Und manchmal habe ich ihnen sagen müssen, das verstehst du jetzt noch nicht. Aber wenn du größer bist, dann will ich dir es gerne versuchen zu erklären. Wie reagiert ein Kind dann darauf? Wird es losschreien, unerträglich in einer Familie zu leben, in der man nicht alle Fragen beantwortet bekommt, die man stellt? Nein, das habe ich jedenfalls noch nicht erlebt. Das Kind wird rauslaufen zum Spielen, wahrscheinlich vergisst wieder mal die Tür hinter sich zuzumachen und ist da eigentlich recht arglos. Also ein Kind, das einen guten Vater, eine gute Mutter hat, vertraut seinen Eltern oder auch dem Lehrer, auch wenn nicht jede Frage sofort beantwortet wird. Und so ist es beim Glauben auch. Wir können Gott vertrauen, selbst wenn er manche Dinge erst später erklärt. Das hat Jesus mal seinen Jüngern gesagt, ihr werdet es hernach erfahren. Habt ein wenig Geduld, ihr könnt jetzt noch nicht alles durchblicken. Und manche Frage wird vielleicht sogar offen bleiben, bis wir ihm erst einmal in der Ewigkeit von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Die wir seine Kinder sind, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Diese bekommen diese neue Identität und sie werden einmal bei ihm in der Herrlichkeit sein, bei Gott. Menschen brauchen Gott und unsere tiefste Sehnsucht ist dann gestillt, wenn uns unsere Schuld und unsere Sünde vergeben ist, wir Kinder Gottes geworden sind, wir ihn in unserem Herzen haben, wir dadurch einen völlig neuen Horizont erlangt haben und nicht verloren gehen, weil wir Gott ignoriert hätten, weil wir unser eigenes Ding gemacht hätten. Das sind die beiden Alternativen. Entweder vertraue ich Jesus und er gibt mir Einblick in die Dinge, die wir als Menschen erfahren können und irgendwann in der Ewigkeit dann so richtig begreifen werden. Oder aber ich versuche es selber mit meinen wissenschaftlichen Methoden, die aber an ihre Grenzen kommen, die irgendwie unbefriedigend bleiben in diesen links dargestellten letzten Fragen. Und der Mensch ohne Gott geht verloren. Weil Gott Richter ist und weil er die verurteilen muss, die in ihren Sünden geblieben sind und das Rettungsangebot in Jesus Christus nicht angenommen haben. Das ist die Botschaft des Neuen Testamentes, dass wir ernst nehmen wollen. Gott hat seinen Kindern, die ihn, Jesus, angenommen haben, die bekommen das Recht, Kinder Gottes zu werden, er hat seinen Kindern versprochen, sie werden ihn sehen. Und wenn das geschieht, dann werden wir ein für alle Mal kuriert sein, Gott begreifen zu wollen. Dann werden wir erkennen, wie unfassbar groß er ist. Und ich nehme an, dass ihr, die ihr von Jesus gesungen habt, euch so wie ich auf diesen Moment freut, bei ihm zu sein, wo wir keine Fragen mehr haben werden, aber auch kein Leid mehr erleben müssen, weil wir versöhnt mit Gott uns auf eine wunderbare Ewigkeit in seiner Gegenwart freuen dürfen. Hier stellen wir in diesem Leben die Weichen. Wollen wir uns auf unsere Erkenntnisse verlassen oder wollen wir darauf vertrauen, was er uns offenbart in seinem Wort, was er uns aufschließt über die Fragen, die wir von uns aus nicht wissen können und dadurch eine ungeheure Horizonterweiterung auch über uns selber erlangen. Über unseren Zustand vor Gott, dass Gott im Grunde genommen ein unerreichbares, unzugängliches Licht bewohnt, dass wir als Menschen von uns aus mit unserer Sünde gar nicht zu ihm kommen können. Aber dann von Jesus zu erfahren, der gesagt hat, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben, niemand kommt zum Vater, unzugänglich, es sei denn durch mich, dass er uns den Weg ebnet in die Gegenwart dieses Gottes, wenn wir ihm, Jesus Christus, der Mittler ist zwischen Gott und Mensch, wenn wir ihm vertrauen. Halten wir also fest, Wissen ist nicht alles und wir können nicht alles wissen. Selbst wenn wir an Gott glauben, können wir nicht alles wissen. Gott ist ewig, er passt nicht in unsere wissenschaftlichen Kategorien. Und weil er nicht in unsere Denkmodelle passt, lehnen viele ihn einfach ab. Reden nicht von Gott, reden nicht zu Gott, beten niemals in ihrem Leben. Aber der Atheismus, also solche, die Gott leugnen, hat keine Hoffnung anzubieten. Allenfalls den Ehrgeiz, aus diesem Leben alles rauszuholen. Erfolg um jeden Preis, Anerkennung um jeden Preis. Da musst du aus diesen wenigen Lebensjahrzehnten, die uns zur Verfügung stehen. Bei meinem Großvater, von dem ich gesprochen habe, waren es gerade mal 6 Lebensjahrzehnte. Mehr war es nicht. Bei meinem Vater genauso. Da muss man dann gucken, aus so einem überschaubaren Leben das Beste zu machen. Aber das finde ich deprimierend. Wenn wir aber wissen, dass wir eine Zukunft haben bei ihm, wir versöhnt mit Gott einmal ihm gegenüberstehen werden, gibt uns das einen ganz anderen Auftrieb in dieser Zeit, in diesem Leben. Und das wird man spüren in der Gesellschaft, da wo wir uns mit Menschen aufhalten. Mein Bruder hat vor 5 Jahren einen Schlaganfall erlitten und er sitzt seitdem im Rollstuhl. Er war Mitte 50 damals, als das passiert ist. Er war heute noch zu Besuch, er lebt in der Schweiz, sie fahren morgen zurück. Und wenn man dann so sieht, dass eben, selbst wenn man dann das sich vornimmt, ich versuche aus dem Leben alles rauszuholen, plötzlich jäh ausgebremst wird und nichts mehr kann. Der ist nicht mal in der Lage, seine Tabletten selber in den Mund zu stecken, die er da beim Frühstück 10 Stück seine Frau ihm eine nach dem anderen da reinschieben muss. Dann würde man sagen, was ist das für ein Leben? Das ist wirklich... Aber mein Bruder hat Jesus in seinem Herzen. Und man kann mit ihm über Jesus reden und er betet zu Jesus auch in diesem rein menschlich gesehen erbärmlichen Zustand. Aber er hat diese Hoffnung, dass er einen, haben wir uns heute noch darüber unterhalten, dass er eines Tages wieder laufen kann und dass er in der Gegenwart von Jesus Christus alles das, was hier an Leid durchgemacht werden muss, es vergessen wird, weil Gott alle unsere Tränen von unseren Augen abwischen wird und uns aufrichten wird und uns eben diese wunderbare Zukunft in seiner Gegenwart, in der Ewigkeit verspricht. Wer an Jesus glaubt, hat das ewige Leben, unvergängliches, göttliches, beständiges Leben. Wenn ein Atheist sich weigert, an Gott zu glauben oder meinetwegen auch nicht fähig ist, an Gott zu glauben, dann bedeutet das ja nicht, dass es Gott nicht gibt. Man kann ja nicht durch seine Überzeugung die Wirklichkeit beeinflussen. Der Atheist glaubt auch, dass nach dem Tod alles endet, aber sein Glaube bewirkt ja nicht, dass es so ist. Tod bedeutet nicht Vernichtung. Wir lösen uns auf oder so. Nach dem Tod kommt das Gericht. Im Hebräerbrief Kapitel 9 ist das sehr unmissverständlich ausgedrückt. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Und es sind wenige Jahrzehnte. Wenn sie es schaffen, sind es vielleicht 8 oder so. Dann sind es viele. Und danach das Gericht. Und Gott ist Richter. Und ich bin froh darüber, auch das sagen zu können, dass Jesus nicht nur Retter ist, sondern dass er auch Richter ist. Und uns beurteilen wird nach dem, wie wir gelebt haben, wie wir zu ihm gestanden haben. Und dass er für Gerechtigkeit sorgen wird. Bei all der Ungerechtigkeit in dieser Welt, und es gibt so viel Ungerechtigkeit, so viel Haaresträubendes in unserer Zeit und Welt, dass ich dankbar dafür bin, dass er richten wird. Und vor Gott wird allein die Frage eine Rolle spielen, bin ich durch Jesus Christus versöhnt mit Gott oder bin ich es nicht? Und deswegen die Einladung an diesen Abenden, vertrauen Sie Jesus, wie ihr das gesungen habt. Wir sind einsam ohne ihn, aber das Gegenteil ist der Fall mit ihm. Wir gehören zu seiner Familie. Und selbst wenn wir in dieser Welt leiden müssen, im Rollstuhl sitzen müssen oder sonstige Schwierigkeiten haben, Arbeitslosigkeit, irgendwelchen Trouble in der Familie, selbst dann ist diese Hoffnung, nicht tot zu kriegen, dass wir mit Gott versöhnt sind. Aber so reagieren Leute, man weil man Gott nicht erfassen hat, lehnt man ihn entweder ab oder aber, was andere machen, ist, man stutzt sich Gott irgendwie so zurecht. Wir scheinen mit dem Wunsch geboren zu sein, Gott verstehen zu wollen, und sobald uns das überfordert, suchen wir irgendwie nach einer handlicheren Version, und so schuf der moderne Mensch einen neuen Gott, der verständlich ist und der irgendwie überschaubar ist. Wir Deutschen haben und hatten darin eine ganz besondere Begabung. Deutschland ging in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten, ein Jahrhundert vielleicht, darin voran, fast alle europäischen Theologen darin zu belehren, wie der Gott des modernen Menschen auszusehen hat. Aber wie soll man so einen Gott, der also keine Wunder tun kann, also denke ich mal an Rudolf Bultmann zum Beispiel, der also die ganze Bibel entmythologisiert hat und alles, was nach Wundern aussieht, gleich mal aussortiert hat. Mit so einem Gott ist ja nicht allzu viel anzufangen. So einen Gott kannst du ja nicht anbeten. Der norwegische Theologieprofessor Ole Hellesby hat im vergangenen Jahr eine persönliche Erfahrung gemacht und beschreibt, was ihn verändert hat. Er sagt, ich begann nach Gott zu verlangen, nach dem lebendigen Gott. Auf eine Weise, die ich bis zu diesem Tage nicht erklären kann, wurde mir meine Sünde so unerträglich, dass ich nicht mehr leben konnte, ohne von ihrer Schuld und Macht errettet zu werden. Da half mir der Gott, den man so gut begreifen konnte, was man ihm ja auch beigebracht hatte, half mir nichts mehr. Ich musste den Gott suchen, dessen Wege unerforschlich sind. Ich musste zu dem Gott gehen, der sein Leben als Sühnung für meine Sünden gab. Zu ihm, der das Kreuz als Zeichen des Anstoßes der Welt in der Welt aufrichten ließ. Ja, das Kreuz ist das Unbegreiflichste im christlichen Glauben. Und gleichzeitig ist es das Unverzichtbarste. Die Bibel sagt, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Jesus Christus für unsere Sünden gestorben. Er litt am Kreuz für dich und für mich. Er hat für unsere Schuld und Sünde bezahlt am Kreuz mit seinem Leben. Das ist Liebe. Und er ist nach 3 Tagen auferstanden. Er hat den Tod überwunden und er hat damit den Weg freigemacht für uns, die wir an Jesus glauben, in die Gemeinschaft mit Gott. Und die linke für Faktenwissen zuständige Gehirnhälfte sagt dazu, na, das ist doch irgendwie unlogisch, das ist irgendwie abstrus. Aber die rechte für Kontext und Gefühle, die sagt, das ist meine Geschichte. Warum lehnen viele das Kreuz ab? Das ist jetzt wieder gerade die Diskussion. Dobrindt hat sich dafür eingesetzt, dass in gewissen öffentlichen Gebäuden so ein Kreuz hängen darf. Aber das wissen wir ja, dass das schon lange eine Diskussion ist, weil man sagt, das Kreuz ist doch nicht mehr zeitgemäß und so. Ein schreckliches Symbol, wo einer hingerichtet wurde. Nun, das Kreuz ist für uns Christen Gottes Kraft, weil dort Jesus für uns starb, weil er dort alles gut gemacht hat, weil er das Gericht an unserer Stelle auf sich genommen hat, weil er als Retter in diese Welt gekommen ist. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, dahin gab, ans Kreuz nageln ließ, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben hat. Deshalb ist das Kreuz für uns, die wir errettet sind, Gottes Kraft. Aber viele lehnen das ab, weil sie versuchen, das irgendwie mit den falschen Methoden zu erfassen, einfach nur mit dem Verstand. Aber Gott hat es uns offenbart durch den Geist, so steht es im 1. Korintherbrief Kapitel 2, den Geist, der alles erforscht, auch die Tiefen Gottes. Da geht es also, wenn hier gesagt wird, durch den Geist Gottes, da geht es um geistliche Antennen, die eine andere Frequenz empfangen als das, was man uns in der Schule beigebracht hat. Menschen tragen tiefe Fragen in sich. Die Frage nach dem Sinn, die Frage nach Vergebung, die Frage nach Ewigkeit. Und oft sind es nicht die Intellektuellen, sondern es sind oft die Künstler. Vielfach die Musiker, die es zuerst spüren, weil sie sich trauen, ihre Angst und ihre Verwundbarkeit zuzugeben. Die Gruppe Silbermond singt: Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt. Das ist doch die Frage nach der Ewigkeit. Irgendwas, das bleibt. Jesus bleibt. Jesus Christus bleibt. Sein Kreuz steht als Zeichen von Gottes Liebe für eine Welt, die ihn ignoriert. Aber eben gerade für solche, die ihm vertrauen. Dieses Kreuz steht für sie und für mich. Vielleicht sagen sie, ich bin kein schlechter Mensch, aber Gott beurteilt uns nicht nach unseren äußeren Taten, sondern nach unserem Herzen, ob wir ihm vertrauen oder nicht. Darauf kommt es an. Unser ganzer Stolz, unser Misstrauen, unsere ganze Schuld ist vor Gott da und nicht irgendwie durch Anständigkeit auszugleichen oder so. Die Bibel sagt, alle haben gesündigt und sie verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollen. Gott hat die Herrlichkeit für uns gedacht, aber weil wir Sünder sind, kommen wir von uns aus da nicht hin. Und deswegen kam Jesus, um Schuld zu vergeben, um neues Leben zu schenken, um Menschen zu retten, nicht zu verurteilen, sondern er kam, um uns zu retten. Er will uns rausreißen aus unserer Misere. Wir müssen nur zugreifen. Ihm vertrauen, unsere Sünden bekennen und ihn in unser Leben aufnehmen. Das ist das, was ich Ihnen heute Abend am Ende anbieten möchte, dass wir zu diesem Jesus beten und dass Sie dieses Vertrauen aufbringen und sagen, Herr Jesus, ich habe gesündigt und ich merke, dass da eine Distanz ist, dass da eine Trennung ist zwischen dir und mir. Aber wenn das wahr ist, dass du für meine Schuld, für meine Sünde am Kreuz bezahlt hast, dann will ich mich jetzt an dich wenden und möchte beten, dass du mir vergibst und dass du das wegnimmst, was da stört. Ich bekenne dir meine Sünden und ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Du sollst der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Und wer so betet, der wird die Erfahrung machen, dass Gott dieses Gebet erhört. Man muss sich nur an ihn wenden. Wir müssen ihn nur suchen. Dann werden wir ihn finden und wir werden Vergebung finden und neues Leben annehmen können. Wer Jesus ablehnt, der bleibt getrennt von diesem Gott, der uns liebt, der uns so gerne in seiner Gegenwart haben will. Aber ohne ihn gehen wir verloren. Wie gesagt, unmissverständlich, wer den Sohn hat, wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Das sind die beiden Alternativen. Vielleicht verstehen wir noch nicht alles, sicherlich ist das so, aber wir erfahren in der Bibel genug, um zu wissen, wie man errettet werden kann, indem wir uns an Jesus wenden, zu ihm rufen und er hört auf unseren Ruf, auf unseren Hilferuf. Er beantwortet dieses Gebet demütig, vergib mir meine Schuld und Sünde, bring mich in deine Gegenwart. Und so stellt sich der Glaube ein, so bekommen wir den Heiligen Geist und werden eine völlig neue Dimension entdecken. Als sie geboren wurden, haben sie, wie man das so sagt, das Licht der Welt entdeckt. Wenn wir wiedergeboren werden, also den Anfang mit Jesus machen, dann sehen wir das Licht der unsichtbaren Welt. Neben dieser horizontalen Ebene eben diese vertikale Wirklichkeit, in der Gott uns ruft, uns will und uns retten will. Wir wollen jetzt noch ein Lied zusammen singen. Wir haben so ein Motto-Lied ausgewählt. Das heißt, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. In dieser dunklen Welt suchen wir nach Orientierung. Meine Überzeugung, unsere Überzeugung als Christen ist, dass dieses Buch, die Bibel, Licht gibt in unserer Dunkelheit. Das wollen wir singen und nach diesem Lied, das gleich hier an der Folie erscheint, zudem sind Sie eingeladen, mitzusingen oder aber auch gerne zuzuhören. Danach möchte ich Ihnen ein Gebet anbieten. Wir können beten zu Jesus Christus und Sie können in diesem Gebet sagen, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Danke, dass du dafür am Kreuz gestorben bist, dass du bezahlt hast. Und ich lade dich jetzt ein, in mein Leben zu kommen. Mach du mein Leben neu. Aber zunächst einmal, danke, Herr Matthias, wir singen. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Thank you.
Wissen Sie, dass wir vor diesen Veranstaltungen für Sie gebetet haben? Wir haben darum gebetet, dass Gott sich Ihnen zeigt. Mir ist bewusst, dass nicht die Argumente, die ich hier aufführe, oder so ein Lebensbericht von Udo jemanden überzeugen oder verändern kann. Es ist ja Gott selber, der lebt, der wirkt, der eingreift, der sich zeigt, der verändert. Und darum beten wir für Sie, die Sie als Gäste kommen. Manche haben Namen genannt, andere haben allgemein gebetet, dass Menschen, die in dieses Zelt kommen, eine Begegnung mit Gott haben. Das ist mein großer Wunsch jetzt am Ende dieses Abends, dass Sie es zulassen, dass er sich Ihnen zeigt und offenbart und einfach mal ihr Herz öffnen. Ich würde sagen, den Widerstand aufgeben und ihn einkehren lassen in ihr Leben. Stephanus, der in Apostelgeschichte eine Predigt gehalten hat, hat gesagt, warum widerstrebt ihr alle Zeit dem Heiligen Geist? Es gibt Leute, die sperren sich dagegen. Gib doch einmal diesen Widerstand auf und gib Gott die Chance, diese Gebete zu erhören, dass er sich dir zeigen kann. Und wenn wir jetzt beten, dann bete doch einfach einmal mit. Es braucht keinen großen Glauben. Jesus spricht mal von einem winzigen Glauben, den er vergleicht mit einem Senfkorn. Er sagt, es wird Unglaubliches passieren. Kommt dir nicht auf die Größe unseres Glaubens, schon gar nicht die Größe unserer Erkenntnis an. Sondern es geht um die Größe des Gottes, an den wir glauben. Diesen wunderbaren Gott, der alles getan hat, dass wir gerettet werden können. Und es geht um die Größe des Werkes, das wir da vor Augen haben. Das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, das ist wirklich groß. Und wenn wir darauf vertrauen, selbst wenn wir noch unsere Zweifel, wenn wir noch unsere Fragen haben, dann wird er uns den Heiligen Geist geben und er wird uns Schritt für Schritt weiterführen, uns ansprechen, berufen, in seinem Werk mitzuwirken. Und das möge in diesen Tagen, möge heute Abend geschehen. Wir wollen jetzt miteinander beten und Sie können sich im zweiten Teil dieses Gebetes sozusagen anschließen. Ich werde nach jedem Satz so eine kleine Pause lassen und Sie können dann in der Stille in Ihrem Herzen Satz für Satz mitbeten. Danke, Herr Jesus, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich bekenne dir meine Sünden. Komm du in mein Leben und verändere du mich. Ich will dir vertrauen. Er wird dieses Gebet erhören, wenn sie es aufrichtig meinen. Wir wollen aufstehen und beten miteinander. Herr Jesus, wir haben gehört, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und dann gibt es solche und solche. Solche, die gekommen sind, die schon längst gläubig sind und die gerade so ein Lied aus voller Kehle mitgesungen haben. Und dann sind andere, die noch so zaghaft sind und zurückhaltend sind. Aber danke, dass du für alle gekommen bist und dass du keinen Unterschied machst, sondern für jeden das Angebot besteht, zu dir zu kommen mit seinem ganzen Ballast des Lebens, der sich angesammelt hat und dass du uns unsere Schuld, unsere Sünde nehmen willst, unsere Skepsis und sie verwandeln willst in Vertrauen und in Liebe zu dir. Und ich möchte sehr beten, dass das heute Abend geschieht. Und wenn sie diesem Jesus Christus vertrauen können und zu ihm beten wollen, dann können sie, die sie zugehört haben, das jetzt im folgenden Gebet tun. Herr Jesus, danke, dass du heute Abend zu mir geredet hast. Ich habe gemerkt, dass es keinen Widerspruch gibt zwischen Glauben und Denken. Und ich möchte glauben. Bitte hilf mir, diesen Unglauben zu überwinden. Und ich danke dir dafür, dass du für all mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du dort für meine Sünden bezahlt hast. Ich bekenne dir meine Sünden. Und ich bitte dich um Vergebung. Und ich lade dich jetzt ein, in mein Leben zu kommen. Du sollst von heute an der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Ich will dir vertrauen. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir dienen. Danke, dass du mich als Kind Gottes annimmst. Amen. Wir nehmen nochmal Platz. Der Abend ist so gut wie zu Ende, was den offiziellen Teil betrifft, aber Sie sind alle ganz herzlich eingeladen, noch zu bleiben. Schauen Sie sich am Büchertisch um. Ich habe das Buch vergessen, liebe Udo, wenn du es mir mal gerade gibst. Sie finden dort ein Büchlein, Wer glaubt, muss denken, von zwei Professoren, geschrieben von John Lennox, der Mathematikprofessor in Oxford ist, das heißt schon etwas, und von David Gooding, der mittlerweile verstorben ist, der Professor für alttestamentliches Griechisch war, aber zu apologetischen Themen in der ganzen Welt an unterschiedlichsten Fakultäten gesprochen hat. Zwei Männer, die sich ganz stark mit Wissenschaft auseinandergesetzt hat, die aber gläubig sind und auch diesen Widerspruch nicht sehen und gute Argumente in einem dünnen Büchlein, vielleicht sind sie kein Vielleser, zusammengefasst haben. Für 2,20 Euro kann man das etwa am Büchertisch erwerben, um dran zu bleiben und die Sache noch ein wenig zu vertiefen. Wenn Sie dieses Gebet jetzt eben mitgesprochen haben und wenn Sie es mit Jesus zu tun bekommen wollen, dann lade ich Sie ein, hier vorne gleich an diesen Tisch zu kommen. Ich werde jeweils an den Abenden hier vorne an diesem Tisch Platz nehmen. Das ist sozusagen mein Wohnzimmer hier im Zelt. Und ich lade jeden herzlich ein, der noch Fragen hat oder der mitgebetet hat und jetzt wissen will, wie soll es denn jetzt weitergehen, nochmal nach vorne zu kommen. Wenn Sie möchten, beten wir nochmal zusammen. Wir versuchen gerne, Ihnen in Ihren Fragen weiterzuhelfen und Ihnen Mut zu machen, Jesus zu vertrauen, auch noch ein bisschen persönlich auch zu erzählen, wie wir es denn erlebt haben, wie wir unseren Glauben leben, wie wir beten, wie wir in der Bibel lesen, was wir da entdecken. Es gibt viel zu erzählen über das Leben mit Jesus Christus. Ganz herzliche Einladung. Dazu würde mich freuen, wenn das Vertrauen da ist und wir uns auch so menschlich ein wenig näher kommen. Dann danke ich Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich, dass Sie zugehört haben. Lade sich schon mal neben dem Motorradgottesdienst morgen Vormittag. Der Redner ist übrigens auch schon da. Steh doch mal auf, Mike, wo bist du? Irgendwo da hinten habe ich dich gesehen, genau. Also ich freue mich sehr, dass du hier morgen Vormittag Fortsetzung machst. Morgen Abend um 19:30 geht es dann hier mit dem nächsten Thema weiter. Wir wollen die Frage durchdenken, wie kann ich glauben, wenn Gott sich mir noch nie gezeigt hat? Welche verstandesgemäßen Argumente gibt es eigentlich für die Existenz Gottes? Das möchte ich in der Zeit und Welt, in der wir leben, nochmal deutlich herausstellen, dass es alles andere als dumm ist, an die Existenz Gottes zu glauben. Und auch da wird es wieder darum gehen, wie wir diesen Gott kennenlernen können. So, jetzt darf ich an Udo nochmal abgeben und wünsche Ihnen einen gesegneten Abend.
Ja, vielen Dank, Markus, für deine Ausführungen, für diesen Vortrag, der uns mitgenommen hat und zum Nachdenken bringt. Ja, mir bleibt im Grunde auch nur noch, Ihnen allen einen guten Abend zu wünschen. Nehmen Sie doch bitte das Gesprächsangebot wahr, nehmen Sie das Angebot wahr, am Bistro noch ein kühles Getränk oder einen kleinen Snack zu sich zu nehmen. Kommen Sie in ein gutes Gespräch rein, genießen Sie diesen schönen Sommerabend. Dem Herrn befohlen, Gott befohlen und auf ein Wiedersehen morgen.